Zunächst möchte ich auch alle ganz herzlich grüßen hier. Und wir dürfen auch unsererseits die Freude zum Ausdruck bringen, dass wir mit der Freizeit die Abendstunden dann hier bei euch in der Gemeinde oder mit den Geschwistern von Schönberg haben dürfen. Wir haben noch die Tage von vor 2 Jahren in guter Erinnerung. Und wir sind in unserer Betrachtung augenblicklich mit dem ersten Petrusbrief beschäftigt. Wir haben uns heute Morgen schon etwas mit dem ersten Abschnitt in Kapitel 3 beschäftigt und wollen heute Abend nun Fortsetzung machen. Ich lese den Text, und zwar 1. Petrusbrief, Kapitel 3, von Vers 10 ab. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der enthalte seine Zunge vom Bösen und seine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist wider die, welche Böses tun. Und wer ist, der euch Böses tun wird, wenn ihr Nachahmer des Guten geworden seid? Aber wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Fürchtet aber nicht ihre Furcht, noch seid bestürzt, sondern heiliget Christus, den Herrn, in euren Herzen. Seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegen jeden, der Rechenschaft von euch fordert, wegen der Hoffnung, die in euch ist, aber mit Sanftmut und Furcht, indem ihr ein gutes Gewissen habt, auf das, worin sie wider euch als Übeltäter reden, die zuschanden werden, welche euren guten Wandel in Christo verleumden. Denn es ist besser, wenn der Wille Gottes es will, für Gutes tun zu leiden, als für Böses tun. Denn es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, auf dass er uns zu Gott führe. Getötet nach dem Fleische, aber lebendig gemacht nach dem Geiste, in welchem er auch hinging und predigte den Geistern, die im Gefängnis sind, welche einst ungehorsam waren, als die Langmut Gottes harrte in den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde, in welche wenige, das ist 8 Seelen, durch Wasser gerettet wurden. Welches Gegenbild auch euch jetzt errettet, das ist die Taufe. Nicht ein Ablegen der Unreinigkeit des Fleisches, sondern das Begehren eines guten Gewissens vor Gott. Durch die Auferstehung Jesu Christi, welcher in den Himmel gegangen, zur Rechten Gottes ist, in dem Engel und Gewalten und Mächte ihm unterworfen sind. Soweit zunächst Gottes Wort. Nur ein ganz kurzer Übergang. Wir haben uns heute Morgen auch schon und gestern Abend etwas ausführlicher damit beschäftigt. Dieser Brief wurde von dem Apostel Petrus geschrieben. Ich denke, über den Apostel Petrus brauchen wir hier nicht jetzt im Einzelnen etwas zu sagen. Er gehört wohl mit zu den bekanntesten Aposteln. Und wir haben in den Evangelien ja auch viele und manche Hinweise auf die Tätigkeit und Wirksamkeit des Apostels, ebenfalls auch in der Apostelgeschichte. Wir sagten uns, dass dieser Brief wohl ein sehr schönes Zeugnis ist für den Auftrag, den der Herr dem Apostel Petrus übertragen hatte. Auch diesen Auftrag kennen die meisten von uns. Wir wissen, wie er damals diesen Dienst übernehmen sollte, die Herde zu hüten und zu weiden. Wir haben also hier eigentlich eine Art Hirtenbrief, der besonders bestimmt und geprägt wird durch die Ermunterung. Denn wenn man diesen Brief liest, ist das sehr leicht zu erkennen, dass er an Gläubige, an Christen gerichtet wurde, die durch manche Leiden gehen mussten. Es gibt wohl keinen Brief im Neuen Testament, wo so oft das Wort Leiden zu finden ist, wie gerade im ersten Petrusbrief. Wobei dieser Brief aber auch noch etwas deutlich macht, dass Leiden nicht immer den gleichen Grund haben. Die Leiden, durch die wir gehen müssen unter Umständen, können ganz unterschiedliche Gründe und Motive haben. Und wir haben tatsächlich hier in diesem ersten Petrusbrief in jedem Kapitel ein oder mehrere Arten von Leiden, mit denen wir irgendwie Bekanntschaft machen können. Und der Apostel ist bemüht, die Gläubigen damals und auch uns nun zu ermuntern, dass wir nicht mutlos werden in diesen mancherlei Leiden und Übungen und Prüfungen oder wie man es nun auch im Einzelnen nennen mag. Denn wir haben gewiss auch alle mehr oder weniger schon diese Erfahrungen gemacht, dass es nicht angenehm ist und dass es oft auch große innere Übungen kostet, wenn es durch innere oder äußere Leiden und Schwierigkeiten geht. Das sind oft Prüfungen, so finden wir das am Anfang. Es können auch Versuchungen werden. Und wir wissen, dass wir manche Zeugnisse in der Heiligen Schrift finden, wo selbst große Gottesmänner doch in den Leiden müde wurden. Wir sind zum Beispiel eben an ein Wort aus dem Munde Davids erinnert worden. Und wir wissen, dass David einen ganz, ganz schweren Leidensweg gehen musste. Wir erinnern uns an all die Schwierigkeiten, die er entgegennehmen musste, und zwar von Seiten Sauls. Und es war tatsächlich ein Leiden um der Gerechtigkeit willen. Ein Leiden, für das er eigentlich gar keinen Anlass gegeben hatte. Und wir wissen, dass David in diesen Übungen manche Erfahrungen gemacht hat, die er dann auch niedergeschrieben hat in den Psalmen. Und heute verstehen wir das, warum der Herr ihn durch diese Leiden geführt hat. Denn in diesen Übungen hat er etwas empfunden von dem, was später der Herr Jesus in vollkommener Weise durchlebt hat. Und von daher wissen wir auch, dass viele seiner Psalmen, Leidenspsalmen, eine tiefere prophetische Bedeutung haben. Es waren persönliche Erfahrungen zum Teil, die aber auch eine tiefere Bedeutung haben, wenn wir sie dann einmal im Zusammenhang lesen und vor allen Dingen in Verbindung mit dem Neuen Testament. Wir sehen also, es gibt manche Übungen und Prüfungen, durch die wir geführt werden, deren Sinn wir vielleicht in diesem Leben nie völlig erkennen. Also dieser Brief hier hat schon eine ganz besondere Bedeutung auch für uns und er dient auch zu unserer Ermunterung und auch zu unserer Glaubensstärkung. Wir haben uns heute Morgen schon daran erinnert, dass dieser Brief noch etwas an Besonderheit aufweist. Und zwar bringt der Apostel Petrus, wenn er von den Leiden redet, das auch immer irgendwie in Verbindung mit dem Leiden des Herrn Jesus. Und er sieht in dem Leidensweg des Herrn Jesus das große Vorbild. Besonders im zweiten Kapitel, wir haben es kurz betrachtet, wo er zum Beispiel von den Knechten redet, die auch durch manche Leiden und Schwierigkeiten ungerechterweise gehen mussten. Und er weist dann auf den Herrn Jesus hin, der wahre Gottesknecht, der diesen Leidensweg gegangen ist, wie er schon vorausschauend durch den Apostel, durch den Propheten Jesaja beschrieben wird. Eines der eindrucksvollsten Zeugnisse überhaupt, denken wir an Jesaja 53. Es bewegt uns immer wieder zutiefst, wenn man diese Worte liest, und wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Und wenn man über diese Worte nachdenkt, wird man an das Buch Hiob erinnert. Tatsächlich waren die Freunde Hiobs der Meinung, du musst irgendetwas Verkehrtes getan haben im Leben, sonst ist das unmöglich, dass du so leiden kannst. Das war die Denkweise. Wir sehen, wie falsche Denkweisen es geben kann, auch bei uns, wenn es um die Beurteilung der Leiden geht. Von daher möchte ich noch einmal sagen, ist dieser Brief tatsächlich eine große Ermunterung und auch eine Belehrung für uns und unsere Zeit. Nun hier in Kapitel 3, Vers 10 beginnt dann der vierte Abschnitt. In den vorhergehenden Versen haben wir dann Ermahnungen, Ermunterungen, so könnte man es auch sagen. Einmal für die Hausknechte, dann für die Frauen, aber auch die Männer werden angesprochen, besonders auch im Blick auf ihre Verantwortlichkeit. Und dann gibt er grundsätzlich allgemeingültige Anweisungen und Belehrungen, wenn er sagt, endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitleidig und so weiter. Und dann zitiert er in diesem Zusammenhang wohl auch einen Vers oder einige Verse, die wir in Psalm 34 finden. Wir sehen also, Petrus zieht sehr oft in seinen Belehrungen das Alte Testament heran. Die Juden waren sehr vertraut mit den alttestamentlichen Schriften. Wir würden heute sagen, für sie war das einfach die Bibel. Sie kannten die neutestamentlichen Schriften noch nicht. Sie hatten nur die alttestamentlichen Schriften. Aber hier fanden sie auch das, was durchaus richtungsweisende Belehrung für uns und unsere Zeit ist. Und hier haben wir einen solchen Vers, den der Apostel dann hier übernimmt. Und zwar sagt er, denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der enthalte seine Zunge von Bösen und seine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Nun, diese Aussage bedarf eigentlich gar keiner großen Erklärung. Das sind Lebensregeln, die wir hier schon in den Psalmen finden. Wenn wir dann in das nächste Buch der Sprüche einmal lesen, da finden wir weitere solcher Grundsätze für unser praktisches Leben. Dem Apostel geht es aber darum, gleichsam herauszustellen oder deutlich zu machen, dass wir doch wirklich einen Wandel führen sollen, der zur Ehre und zur Verherrlichung des Herrn dient. Er macht uns darauf aufmerksam, und das sollten wir auch nie vergessen, dass wir nicht besser sind, auch als Gläubige, wie andere Menschen. Manchmal meinen wir das, wir wären etwas besser, aber das stimmt nicht. Wir besitzen nur etwas Besseres. Wir besitzen ein neues Leben. Aber wenn wir nicht nach dem neuen Leben wandeln, dann sind wir genauso wie die Menschen in der Welt. Den Beweis dazu finden wir zum Beispiel im 1. Korintherbrief, Kapitel 3. Da sagt der Apostel, ich konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen. Und dann sagt er ja auch, ihr wandelt nach Menschenweise. Das heißt, ihr wandelt genauso wie die Menschen in der Welt. In Korinth gab es genau dieselben Probleme, genau die gleichen Schwierigkeiten wie in der Welt. Im sittlichen Bereich, im Verhältnis untereinander. Und warum? Weil man nicht nach dem Geiste lebte, sondern nach dem Fleisch. Das Fleisch wird nie besser. Das bleibt immer das, was es ist. Aber wir werden ja gerade durch den Apostel Paulus dahingehend belehrt, dass wir gestorben sind und dass wir mit Christus auferweckt worden sind. Nun, diese Belehrungen in dem Sinne wörtlich finden wir nicht bei Petrus. Aber trotzdem spricht er auch davon, dass wir teilhaftig geworden sind der göttlichen Natur. Das entspricht genau dem gleichen Sinn, wenn Paulus sagt, wir haben ein neues Leben mit Christus. Er wende sich vom Bösen und tue Gutes, er suche Frieden und jage ihm nach. Diese Aussage finden wir sogar mehrmals in der Heiligen Schrift, dass man dem Frieden nachjagen soll. Hebräerbrief haben wir genau die gleiche Stelle. Ich denke, das besagt schon etwas, worüber wir uns auch einmal Gedanken machen sollten. Wenn hier gesagt wird, er suche Frieden und jage ihm nach, Hebräerbrief, jaget der Heiligung nach und dem Frieden und der Heiligung nach, ohne welche niemand den Herrn schauen wird, dann zeigt das doch oder beweist das doch, dass der Friede sehr leicht entschwinden kann und dass man dann hinterherlaufen muss. Also der Friede ist nicht etwas, was automatisch selbstverständlich da ist. Das muss gepflegt werden. Und darum geht es auch hier dem Apostel Petrus, dass wir das doch wohl beachten sollten und dass wir darauf Wert legen sollten, denn wir wissen, das Gegenteil von Friede ist Krieg, Auseinandersetzung, Spannungen, Schwierigkeiten. Und vielleicht kann das auch bei uns der Fall sein, dass es zu solchen Auseinandersetzungen kommt. Denn die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten, und seine Ohren auf ihr Flehen, das Angesicht des Herrn aber ist wieder die, welche Böses tun. Der Psalmist, und Petrus übernimmt ja hier diese Stelle, spricht schon von diesen Augen Gottes. Wenn wir uns einmal die Mühe machen, die Heilige Schrift dahingehend zu untersuchen, werden wir finden, dass wir diese oder ähnliche Aussagen sehr oft finden. Ich erinnere nur an eine der bekanntesten Aussagen. Wir haben sie im 2. Buch der Chroniker, Kapitel 16. Und zwar in Verbindung mit der Geschichte des Königs Asa. Manche werden vielleicht diese Geschichte kennen. Ein Mann, der zunächst sehr treu den Weg des Glaubens ging. Aber dann kam eine Änderung. Bezeichnend, man findet sogar gerade bei Asa später den Hinweis, dass es eine erste und eine zweite Geschichte gab. Das heißt, das Ende war nicht wie der Anfang. Am Ende verließ Asa den Weg des Glaubens. Und er suchte dann Hilfe damals in Damaskus. Er vertraute nicht mehr dem Herrn. Und dann wurde ein Prophet aufgefordert, dem König entgegenzugehen und ihn auf diesen Fehler aufmerksam zu machen. Nun leider ließ Asa sich damals durch den Propheten nicht belehren. Aber bei dieser Gelegenheit wurde ihm dann diese Aussage zugerufen. Die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, die ungeteilten Herzen sind. Das war eine ernste Predigt, denn tatsächlich war das Herz Asas geteilt. Er war von dem geraden Weg abgewichen. Nun, es gibt manche andere Stellen im Alten Testament, die ähnlich wie hier an dieser Stelle diesen Gedanken zum Ausdruck bringen. Gott sieht. Nun, wenn wir darüber nachdenken, könnte man fast ein sehr unangenehmes Gefühl haben. Gott sieht alles. Bei mir und bei dir. Er sieht unseren ganzen Lebensweg. Und wir dürfen davon überzeugt sein, dass dieser Gedanke bei jedem Menschen auch unangenehme Empfindungen wachruft. Vor allen Dingen bei allen Menschen, die nicht mit Gott versöhnt sind. Wenn sie darüber nachdenken, Gott sieht mein ganzes Leben. Gott sieht all mein Handeln und all mein Tun. Und ich sagte schon, selbst bei uns könnte dieser Gedanke auch so irgendwie eine gewisse Beunruhigung auslösen. Aber auf der anderen Seite sollten wir auch hier einmal den Text genau lesen, denn es heißt hier, die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und sein Ohr auf ihr Flehen. Das heißt also, auch wenn wir in einer Notsituation sind, sieht uns der Herr. Er sieht uns ganz genau. Er weiß um all unsere Not, um deine und meine Not. Und das ist jetzt die Frage, vertrauen wir ihm? Sind wir davon überzeugt, er sieht uns, er hört uns? Wir haben manche schöne Zeugnisse in den Evangelien, die wir gewiss kennen. Nur ist die Frage, inwieweit sind wir davon überzeugt, dass das auch auf uns zutrifft? Ich denke da gerade an die Belehrung des Herrn Jesus, wenn er den Jüngern sagt, gibt es einen Vater? Ich sage es halt jetzt mit eigenen Worten. Wenn ein Kind käme oder kommt und bittet um ein Stück Brot und der Vater würde dem einen Stein geben, unmöglich, undenkbar, wie viel mehr euer himmlischer Vater? Liegt in diesen Worten nicht ein wirklich tiefer Trost, aber auch ein Grundsatz, der nur im Glauben verwirklicht werden kann. Sein Auge ist gerichtet auf die Gerechten. Und wer ist das? Liebe, das sind wir, das sind alle Erlösten. Wir sind gerecht in Christus Jesus. Aber es kann durchaus möglich sein, dass trotzdem noch etwas Böses getan werden kann. Und davon spricht hier das Wort auch. Aber das Angesicht des Herrn richtet sich wieder die, welche das Böse tun. Hier wird nicht nur davon geredet, die böse sind, sondern die das Böse tun. Und etwas Böses kann man auch tun, wenn man durch den Glauben an den Herrn Jesus gerechtfertigt ist. Wir haben schon im ersten Kapitel ein ähnliches Wort, das sinngemäß auch darauf hinweist, wenn ihr nun den anruft, der ohne Ansehen der Person richtet, nach eines jeden Werk, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Ich denke, man könnte diesen Vers durchaus auch hier mit einflechten. Das heißt, bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Man hat das ja im praktischen Leben leider oft, dass es da doch ein Ansehen der Person gibt. Es ist sehr oft ein großer Unterschied. Ich denke, manche werden mir zustimmen. Wenn unsere Kinder was tun oder die anderen Kinder, das ist dann immer ein Unterschied. Aber den Unterschied gibt es bei Gott nicht. Da gibt es wirklich keinen Unterschied. Im Gegenteil. Er wird es noch viel strenger beurteilen, wenn Gottes Kinder etwas tun, als wenn Kinder des Zorns etwas tun. Ich denke, diesen Vergleich könnte man durchaus einmal machen. Bei ihm gibt es kein Ansehen der Person. Und wer ist, der euch Böses tun wird, wenn ihr Nachahmer des Guten geworden seid? Auch hier haben wir einen Grundsatz, der durchaus anwendbar ist, auch auf unsere Zeit, obwohl es auch da Ausnahmen gibt. Ich denke, der nächste Vers macht das auch deutlich, denn da wird die nächste Aussage ja eingeleitet mit dem Wörtchen aber. Also es geht auch anders. Aber im Allgemeinen kann man schon die Erfahrung machen. Wenn man Gutes tut, dann wird man im Allgemeinen Anerkennung finden. Die Geschwister im Osten haben das sogar erlebt. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, bei den Besuchen in der ehemaligen DDR hatte man doch hier und da manche Schwierigkeiten. Aber die Brüder oder die Geschwister hatten drüben auch einige Werke. Zum Beispiel ein Altenheim, wo alte Leute dann aufgenommen und gepflegt wurden. Man hatte auch sogar ein Heim, wo Behinderte betreut wurden. Und da hatte man so gut wie nie Schwierigkeiten. Im Gegenteil, da war die Regierung froh, wenn die Gläubigen sich um diese Leute gekümmert haben. Dann brauchen sie das nicht zu tun. Ich denke, diesen Grundsatz könnte man hier gewiss auch einmal anwenden. Also wenn dieses Gute getan wurde, worin jetzt auch immer das Gute bestehen mag, dann hat man im Allgemeinen Anerkennung, auch selbst bei Ungläubigen. Denn sie haben ja auch immer wieder etwas davon, sie sind ja Nutznießer von den guten Dingen und den guten Taten. Anders ist es schon, wenn es um die Gerechtigkeit geht, dann findet man nicht immer diese Anerkennung. Dann sieht das Bild ganz anders aus, weil die Menschen dann doch in ihrem Innersten oft verurteilt werden, wenn man konsequent gerecht den Weg des Glaubens geht und auch in dem gerechten Lebenswandel dann die Menschen verurteilt, die es ja doch in vielen Dingen gar nicht so genau nehmen. Und darauf weist der Apostel dann auch hierhin. Aber wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Also da kann es durchaus möglich sein. Wenn wir gerecht, konsequent, praktisch gerecht unseren Weg gehen, dass es dann auch manche Leiden gibt. Es gibt manche oder hat manche Gläubige gegeben, auch heute sogar noch, die ihre Arbeitsstelle verloren haben oder verlieren, weil sie nicht bereit waren, bestimmte Dinge zu tun, die sie nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren konnten. Ich weiß um einen Bruder, dem das tatsächlich gesagt wurde, mit dieser Haltung kann ich sie nicht gebrauchen. Das war schon ein Leiden um der Gerechtigkeit willen. Er wollte bewusst einen Weg mit dem Herrn gehen. Fürchtet aber nicht ihre Furcht und seid bestürzt, sondern heiliget Christus, den Herrn, in euren Herzen. Wir haben hier noch einmal eine Stelle aus dem Alten Testament, man kann sie nachlesen. Sie steht im Propheten Jesaja, Kapitel 8. Es würde zu weit führen, jetzt im Einzelnen auf diese Aussagen einzugehen. Aber in diesem Abschnitt wird auch der traurige Zustand des damaligen Volkes Gottes beschrieben. Und sie lebten in einer ungeheuren Furcht oder Angst. Und zwar war diese Angst darauf zurückzuführen, weil ihr ganzes Verhalten falsch war. Vielleicht in diesem Zusammenhang ein Gedanke, über den wir auch einmal nachdenken sollten. Die Angst gibt es erst seit dem Sündenfall. Vorher hat es nie Angst gegeben. Adam und Eva haben nie Angst gehabt. Aber in dem Augenblick, wo sie gesündigt hatten, hatten sie Angst. Wir sehen also, die Angst hängt mit dem gestörten Verhältnis zusammen. Weil das Verhältnis mit Gott gestört ist, gibt es Angst. Und das ist auch tatsächlich heute noch. Wenn das belastet wird, unser Verhältnis mit dem Herrn, dann führt das auch zu einer Angst. Aber hier sagt der Apostel, fürchtet nicht ihre Furcht, also verhaltet euch nicht so wie die Menschen in der Welt. Wenn die Furcht haben, dann ist das berechtigt. Aber wir brauchen diese Angst und diese Furcht nicht zu haben, sondern heiliget Christus, den Herrn, in euren Herzen. Paulus spricht wiederholt von dieser Heiligung. Durch Heiligung des Geistes, so haben wir das schon am Anfang. Und er will hier darauf hinweisen, gebt Christus Raum in euren Herzen, damit der Christus in euren Herzen wohne. So heißt es an anderer Stelle. Das heißt, Christus soll unser Herz bestimmen. Nun, wenn hier vom Herz geredet wird, braucht natürlich nicht erklärt zu werden, dass es sich dabei nicht hier um unser menschliches Organ handelt, sondern um unser ganzes Sein, um unser ganzes Denken, Empfinden. Das alles nennt die Bibel Herz. Bewahre dein Herz mehr als alles, was zu bewahren ist, denn von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens. Da geht es auch nicht hier um unser Organ Herz, sondern um unser Leben. Alles, was unser Leben bestimmt, wird ja durch unser Denken, Empfinden, durch unser inneres Leben bestimmt. Da ist die Quelle aller Entscheidungen. Und das will hier der Geist Gottes sagen. Heiliget den Herrn Jesus in euren Herzen, in eurem inneren Leben. Dann hat das Auswirkungen auch auf das äußere Leben. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung gegen jeden, der Rechenschaft von euch fordert, wegen der Hoffnung, die in euch ist. Jederzeit bereit zur Verantwortung. Der Apostel gebraucht hier ein Wort, das wir sehr oft in der Heiligen Schrift finden. Zum Beispiel bei dem Apostel Paulus, als er gefangen genommen wurde. Wenn man die Apostelgeschichte einmal liest, wir wissen ja, er kam nach seiner dritten Missionsreise nach Jerusalem, wurde dort verhaftet. Die Römer schützten ihn, sonst wäre er praktisch von den Juden zerrissen worden, man brachte ihn in Sicherheit. Und dann wurde ihm die Möglichkeit gegeben, sich zu verteidigen. Und das ist genau das gleiche Wort, was wir hier auch finden. Also Verteidigungsrede, nicht in dem Sinne, dass man sich jetzt verteidigen muss, sondern der Apostel will sagen, es gibt Situationen, da werden wir angesprochen, da kommen wir in Umstände, wo es unbedingt notwendig ist, ganz klar zu bekennen. Und das ist dieses Wort, eine gewisse Rechtfertigung oder Verteidigungsrede unserer Glaubensüberzeugung. Und tatsächlich liegt dieser Gedanke auch schon in dem Wort Zeuge. Bekanntlich haben wir diesen Auftrag ja in der Apostelgeschichte. Ihr sollt meine Zeugen sein. In diesem Wort liegt dieser Gedanke. Tretet ein für diese Sache. Auch schon in unserem Sprachgebrauch hat das Wort Zeuge eine ähnliche Bedeutung. Wenn ich zum Beispiel einen Verkehrsunfall miterlebe oder sehe, trete ich als Zeuge auf. Und dann muss ich wahrheitgemäß erzählen, wie sich alles abgespielt hat. Ich muss also auch hier irgendeine bestimmte Sache vertreten. Und muss auch dazu stehen. Wie viel mehr, wenn es jetzt um die göttlichen Dinge geht. Der Herr Jesus und die biblischen Wahrheiten, ich sage es jetzt einmal so, werden heute angeklagt in der Welt, verurteilt, abgelehnt. Und unsere Aufgabe ist es, den Herrn Jesus und die biblischen Wahrheiten zu verteidigen. Nicht uns verteidigen, wir brauchen es nicht zu verteidigen, das macht der Herr. Aber das war die Aufgabe der Jünger. Denken wir jetzt einmal an die Apostelgeschichte. Der Jesus wurde verurteilt. Und nach der Auferstehung wurde er abgelehnt. Und ihr sollt jetzt meine Zeugen sein. Das hätte der Jesus selbst auch tun können. Aber er hat dann die Jünger beauftragt, diese Aufgabe zu übernehmen. Und wenn wir es einmal von diesem Gesichtspunkt aus sehen, können wir vielleicht auch besser verstehen. Wenn der Herr sagt, ihr werdet meine Zeugen sein, wenn der Heilige Geist gekommen ist. Vorher werdet ihr das gar nicht können. Warum nicht? Meine Lieben, den Herrn Jesus verteidigen, diese Verteidigungsrede halten für den Herrn Jesus, kann unter Umständen unser Leben kosten. Viele, Tausende, Millionen hat es das Leben gekostet, weil sie für den Herrn Jesus eingetreten sind. Das fing an mit Stephanus. Jakobus wurde mit dem Schwert getötet, nur weil er auf der Seite des Herrn Jesus stand. Dieser Gedanke liegt auch in dem Wort Zeuge. Im Grundtext wird ein Wort gebraucht, das auch die Bedeutung von Märtyrer hat. Zeuge und Märtyrer hat die gleiche Bedeutung. Sich für eine Sache wirklich einsetzen, selbst wenn es das Leben kostet. Ich erinnere an die Apostel, urteilt selbst. Ob das möglich ist, nicht davon zu reden. Das war unumgänglich notwendig. Und hier sagt der Apostel, wir sollten bereit sein, jederzeit. Ich denke, das Wort jederzeit muss und soll auch hier an dieser Stelle etwas betont werden. Wir sollten jederzeit bereit sein. Hier geht es nicht in erster Linie um unser Zeugendienst, unsere Aufgaben, den Herrn Jesus zu verkündigen. Das ist zweifellos auch Auftrag. Aber ich denke, darum geht es hier an dieser Stelle nicht so sehr. Sondern damals wurden viele Gläubige dann wirklich in diese Situation gebracht. Vielleicht wurden sie verhaftet. Sie wurden zur Verantwortung gezogen. Was seid ihr für Leute? Und da heißt es, jederzeit bereit sein, ganz klar zu bezeugen, wir stehen auf der Seite des Herrn Jesus. Bereit sein, diese Verteidigungsrede zu halten, so heißt es eigentlich im Kontext bei der wörtlichen Übersetzung. Bereit sein, den Glauben ganz klar zu bezeugen. Aber nicht nur, dass wir das tun sollen, sondern der Apostel sagt auch, wie wir das tun sollen. Und er hebt dabei vier Grundsätze hervor. Erstens, in Sanftmut. Und das Wort Sanftmut steht im Gegensatz von Überheblichkeit. Was Sanftmut bedeutet, haben wir wohl als bestes, nachahmenswertes Beispiel den Herrn Jesus selbst. Von Herzen demütig und sanftmütig. Und in Furcht. Das Wort Furcht bedeutet hier aber gewiss auch, dass wir in der Abhängigkeit bleiben. Dass wir uns fürchten sollten, vielleicht kann man es einmal so sagen, dass wir nicht uns selbst zu viel zutrauen. Die Gefahr besteht auch, dass wir so selbstbewusst werden und dann meinen wir, wir wären die Leute. Und viele haben ja schon erlebt, dass man mit einer solchen Haltung dann nicht weit kommt. Das sollte auch in der Abhängigkeit vom Herrn geschehen. Als drittes, mit einem guten Gewissen. Wenn man ein schlechtes Gewissen hat, kann man keine wirkliche Verteidigungsrede halten. Das wird dann nicht abgenommen. Und als nächstes, der Wandel muss auch stimmen. Also das sind wohl die vier Kennzeichen. Dann sagt der Apostel hier Vers 17, denn, und diese Aussage steht mit dem Vorhergehenden in Verbindung, und jetzt kommt eigentlich etwas, was sehr schwer zu verstehen ist. Und zwar, es ist besser, wenn es der Wille Gottes ist, für Gutes tun zu leiden, als für Böses. Wir haben hier eine Aussage, über die wir wirklich einmal nachdenken sollten. Wenn man die Frage stellen würde, auch hier, was ist der Wille Gottes? Ich bin überzeugt, spontan käme die Aussage aus dem ersten Timotheusbrief. Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist der Wille Gottes. Es gibt noch eine Stelle, die würde man vielleicht auch noch zitieren. Die steht im Thessalonischer Brief. Gottes Wille ist es, eure Heiligkeit. Das kann man alles gut verstehen. Dass Gott will, dass kein Mensch verloren geht, dass sie alle errettet werden. Dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Man kann es auch sehr gut verstehen, dass Gott die Heiligung will. Als Zeugnis in dieser Welt. Aber hier steht etwas, das kann man nicht so leicht verstehen. Es kann der Wille Gottes sein, sogar für Gutes zu leiden. So weit kann der Wille Gottes gehen. Dass Gott das durchaus zulässt, in deinem und in meinem Leben, dass wir leiden, obwohl wir Gutes tun. Man könnte dazu auch manche Beispiele jetzt anführen, auch aus dem Alten Testament. Und auch David, wir sagten uns am Anfang, war ein Mann, der für Gutes tun gelitten hat. Überlegen wir einmal, was hat David alles an Gutes getan? Saul gegenüber. Wir wissen, er wurde damals in das Haus Sauls gebracht. Wie oft hat David einen Saul ermuntert? Wie hat er Israel gerettet, als die Philister kamen? Und dann musste er leiden. Und da kann man sehr wohl verstehen, dass David auch so in innere Schwierigkeiten kam. dass einmal der Augenblick kam, wo er sagte, irgendwann werde ich doch in die Hand Sauls fallen. Menschlich kann man das verstehen. Wir sagen heute oft, wie konnte der Mann das nur machen? Und läuft dann zu den Philistern. Läuft zu diesem Abimelech. Warum? Ich denke, wir sollten David nicht verurteilen. Wir können das auch machen. Denn wie viel Leid und wie viel Schwierigkeit hat David durchleben müssen. Gejagt wie ein Huhn. Er vergleicht sein Leben wie ein Rebhuhn, das so bei einer Treibjagd gejagt wird. Er sagt, so ist mein Leben. Ständig in der Gefahr. Und dann kam einmal der Augenblick, wo er dann wankend wurde in seiner Glaubensüberzeugung. Ich denke, das alles ist auch zu unserer Ermunterung geschrieben, damit wir nicht mutlos werden. Auch du, lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du für Gutes tun leiden musst, gibt's heute auch, dann denk daran, es kann vielleicht sogar der Wille Gottes